immer wieder kommet auch zu den Bibelarbeiten vormittags oder auch abends. Unsere CVDMer und Freunde von Waldorf dazu sind also eine große Familie miteinander. Ja, singen wir was am Anfang miteinander. Und zwar das Lied 221. Glauben heißt Vertrauen. Es geht nach einer ganz bekannten Melodie. Wir singen alle vier Verse, 1 bis 4. Glauben heißt Vertrauen, Gottes Vaterhut. Still werden und beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist, um Sünder selig zu machen und uns den Glauben zu bringen. Wir danken dir, Herr, dass du Glauben in unsere Herzen eingesenkt hast und dass wir kommen dürfen, wieder und immer wieder kommen dürfen, und dich um alles bitten, wie Kinder ihren Vater. Danke, Herr, dass du so treu bist und dass du uns auch tagtäglich hilfst, im Glauben zu stehen. Und dass wir unser Vertrauen und unseren Glauben nicht wegwerfen. Danke, Herr, dass wir auch jetzt Zeit haben zum Hören auf dein Wort. Und wir bitten dich, sei du in unserer Mitte. Stärke du uns und erquicke du uns durch dein gutes Evangelium. Amen. Ja, wir haben ja aus unserem Programm gesehen, das verschickt worden ist, dass unsere Bibelarbeiten alle gewählt worden sind aus dem zweiten Petrusbrief. Also es wird gut sein, den zweiten Petrusbrief irgendwie ganz sicher greifbar mit einem Lesezeichen zu versehen, das wir ihn tagtäglich finden. Es ist auch schon manchmal gut, wenn man vor einer Bibelarbeit überhaupt den ganzen Zusammenhang liest, man kriegt dann einfach auch während der Bibelarbeit mehr mit. Heute Abend geht es ja um die Tüchtigkeit des Glaubens. Und dazu schlagen wir den zweiten Brief des Petrus auf, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die mit uns denselben teuren Glauben überkommen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes, unseres Herrn Jesus. Alles, was zum Leben und göttlichem Wandel dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, auf dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Lust in der Welt. So wendet allen euren Fleiß daran und beweist in eurem Glauben Tugend, und in der Tugend Erkenntnis. Bis hierher.
Ja, ich möchte auch allen zu Beginn unserer Bibeltage viel geistlichen Segen wünschen. Wortsegen. Das ist so unendlich wichtig. Wir haben diesen Bibelkurs ja überschrieben mit dem Thema teilhaftig der göttlichen Natur. Also ein sehr tiefes und weitreichendes Thema. Teilhaftig der göttlichen Natur. Heute Abend haben wir das Thema von der Tüchtigkeit des Glaubens. Der zweite Petrusbrief ist uns hier eine ganz große Hilfe, dass wir hineinkommen in das Teilhaftigwerden der göttlichen Natur. Der Petrus, der grüßt nicht eine bestimmte Gemeinde, sondern der Brief geht an Leute, die eben denselben teuren Glauben überkommen haben, wie er. Also nicht die Gemeinde abgegrenzt, sondern die Menschen gegrüßt, die denselben teuren Glauben bekommen haben. Das erweckt in uns eine ganze Reihe von Fragen. Glauben. Was ist es denn um den teuren Glauben? Fragen, stehe ich überhaupt im Glauben? Ist denn mein Glaube rechter Art? Ist mein Glaube ein triumphierender Glaube? Bring ich das Ende des Glaubens davon? Nämlich der Seelenseligkeit. Merken wir, da stehen Fragen auf, die wert sind, dass wir sie persönlich für uns prüfen. Ist denn mein Glaube rechter Art? Bringe ich das Ende des Glaubens davon? nämlich der Seelenseligkeit. Die ganze Heilige Schrift legt ganz großen Wert aufs Glauben. Ich muss das zur Einleitung unseres Bibelkurses einmal ganz von der Schrift her beleuchten. Die ganze Heilige Schrift legt großen Wert aufs Glauben. Es gibt keine Seligkeit ohne Glauben, keine Vollendung ohne Glauben. Paulus redet vom Wettkampf des Glaubens in 1. Korinther 9, Vers 24. Dass es einen Wettkampf gibt des Glaubens. Jesus vergleicht den Glauben mit einem Senfkorn, das zum Baum wird, ein kleines Senfkorn. Klein fängt es an, dann wird es ein Baum. Und der Jakobus vergleicht den Glauben mit einem Schiff. Er redet davon, dass man am Glauben Schiffbruch leiden kann. In 1. Timotheus 1, Vers 19 heißt das: nicht am Ziel ankommen. Dass du habest den Glauben, den einige von sich gestoßen haben, und am Glauben Schiffbruch erlitten haben. Also mit einem Schiff. Das heißt, den Weg, die Wahrheit und das Leben verlieren. In meiner Einleitung über das Glauben überhaupt zuerst kurz ein paar falsche Glaubensvorstellungen. Ich glaube, dass wir so am ehesten erkennen können, welcher Glaube ist denn da gemeint? Ich glaube auch etwas. So ist nicht, dass ich kein Herrgott glaube. Aber da gibt es ja ganz falsche Vorstellungen. Das erste Lied heißt: ich kann nicht glauben. Horchet einmal auf das Lied der Menschen, das Jammerlied. Ich kann halt nicht glauben. Das Sorgenlied: ich kann halt nicht glauben. Das Schwermutslied: ich kann halt nicht glauben. Das Lied der Todesfurcht: ich kann halt nicht glauben. Goethe lässt seinen Faust sagen: die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das Lied der Zweifler ist wie eine Woge: ich kann nicht glauben. Enttäuschungslied: ich kann nicht glauben. B, der Glaube an die Menschen ist ein ganz falscher Glaube. Der führt unweigerlich zur Enttäuschung, der Glaube an Menschen. Der Kinderglaube zerbricht an dieser Tatsache, wenn sich ein Kind auf Menschen verlässt und dann enttäuscht wird. Und nicht sich verlassen auf Menschen, steht in der Bibel. Es ist gut auf den Herrn hoffen und nicht sich verlassen auf Menschen. Menschen. Dann gibt es einen religiösen Glauben. Paulus nennt diesen Glauben gefärbten Glauben. In 1. Timotheus 1, Vers 5, in 2. Timotheus 1, Vers 5, da schreibt er von einem gefärbten, von einem ungefärbten Glauben. Also gibt es auch einen gefärbten Glauben, ungefärbten Glauben. Man kann alles wissen und alles für wahr halten und doch unerlöst bleiben und doch keinen Frieden haben. Das ist also nicht der teure Glaube, von dem hier der Petrus schreibt. Der reich macht, der die Welt überwindet. Merken wir falsche Glaubensarten und Vorstellungen. Auch der Verstandesglaube, von dem schreibt der Jakobus, und das wollen wir einmal aufschlagen, Jakobusbrief, das zweite Kapitel, Jakobusbrief, ist mehr hinten noch. Jakobus 2. Im 19. Vers. Ich lese noch dazu den 18. Vers auch in Jakobus 2. Aber es möchte jemand sagen, du hast den Glauben und ich habe die Werke, zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass ein einiger Gott ist. Du tust wohl daran. Die Teufel glauben's auch und zittern. Das ist dieser gefärbte Glaube. Du glaubst, dass ein einiger Gott ist. Du hast eine scharf geschliffene Theologie, aber ohne Wirkung. Die Teufel glauben auch. Und zittern. Der Mann, ich erinnere mich daran, der mir einmal angerufen hat. Sein erster Vers war, ich kann nicht glauben. Wir hatten dann am Telefon ein seelsorgerliches Gespräch. 8 Tage später ruft er mir wieder an, telefoniert er wieder. Und da singt er am Telefon, welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Was ist passiert? Er konnte glauben. Das ist der teure Glaube, der ein Menschenleben so verändern kann. Wunderbar. Und nun sollen wir reden von der Tüchtigkeit des Glaubens. Wir kommen jetzt zu dem Darreichen aus dem Glauben. Zwei Stationen stellen wir fest im Leben des Simon Petrus. Der Simon ohne Heiligen Geist. Und der zweite Schritt, Petrus, der Mann voll Heiligen Geistes. Freunde, es gibt einen Zustand, ohne Heiligen Geist. Wir kommen nachher noch drauf. Und dann gibt es ein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist aus der Heiligen Schrift. Dieser zweite Schritt, was die Gemeinde bekommen hat, wundervolles Geschenk, der Glaube. Wir sind ungeheuer reiche Leute. Petrus hat den ganzen herrlichen Reichtum vor Augen, des teuersten Glaubens, die allergrößten Verheißungen gegeben. So schreibt also der Petrus in seinen ersten Versen vom zweiten Kapitel. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die mit uns eben denselben teuren Glauben überkommen haben, in der Gerechtigkeit, die unser Gott gibt, unter Heiland Jesus Christus, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi, unseres Herrn, nachdem uns allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichen Wandel dient, uns geschenkt hat, ist durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt sind, nämlich, dass ihr dadurch teilhaftig werdet der göttlichen Natur. Das ist also unser Thema. Die göttliche Natur, die allergrößten Verheißungen. Ich hoffe, dass wir in den kommenden Stunden begreifen, Glauben und Glaube ist zweierlei. Alles, was wir jetzt besprechen, ist nichts anderes als Frucht des Glaubens. So reichet nun dar aus eurem Glauben. Vers 4. Dass wir teilhaftig werden der göttlichen Natur. In Römer 8, Vers 29, wir wollen es aufschlagen. Römer 8, 29. Wer möchte es lesen? So, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes. Auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Merken wir die göttliche Natur. Gleich sein. Jesus ähnlich sein. Der göttliche Plan ist, sein Ebenbild wiederherzustellen in uns, das so entstellt ist. Wir haben die Fragen im Konfirmandenbüchle gelernt. Tragen wir denn das Ebenbild Gottes noch an uns? Antwort, ach nein, wir haben es verloren durch den Sündenfall. Wir tragen es nicht mehr an uns. Durch die erneuernde Kraft Gottes durch die Energien Gottes soll die Wiederherstellung geschehen. Wieder teilhaftig werden der göttlichen Natur, nachdem allerlei seiner göttlichen Kraft uns geschenkt ist, durch die Energien Gottes, durch die Kraft Gottes. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Es bedarf sehr dieser Energien Gottes in uns, die Glaubensfrüchte zu wirken. Nachdem uns nun Petrus vorgestellt hat, wie viel ihnen Gott zum Leben und zur Gottseligkeit gegeben hat, zum göttlichen Wandel gegeben hat, so reichet dar in eurem Glauben. Gebet weiter. Aus eurem teuren Glauben heraus. Gebt es weiter. Ich möchte es auch vergleichen mit einem goldenen Ring. Mit 7 Edelsteinen daran. Der erste Edelstein ist die Tüchtigkeit. Diese Stunde muss uns also überzeugen, dass der Glaube etwas Wertvolles ist. Für den Alltag, vom Montag bis zum Freitag, bis zum Sonntag. Unser Fritz Liebrich in Esslingen, der Gründer vom CVJM Landesverband in Württemberg war, der sagte bei einer Hofacker-Konferenz, er sei alle 7 Tage ein Christ gewesen. Immer sonntags und dann zusätzlich noch an den Festtagen. Und dann sei er zum Glauben an Christus gekommen. Er habe sein Leben Christus abgetreten. Und dann habe Christus mit einem Mal Bedeutung bekommen für seinen Alltag. Plötzlich sei er nicht mehr ein alle 7 Tage Christ gewesen, sondern jeden Tag ein Christ, auch für seinen Alltag. Das Thema der Christ im Alltag ist so wichtig, von ganz großer Bedeutung. Wer ist ein Christ? Der 7 Tage Christ, der nur sonntags und dann nur für eine Stunde sich an Christus erinnert, ist kein Christ, der da reichen kann. Hat man nichts da zu reichen, gar nichts. Tüchtigkeit. Lasst uns über dreierlei jetzt reden. 3 Abschnitte. Erstens der fleißige Glaube. Zweitens ist der Glaube im Alltag nötig. Und das dritte, wir brauchen den Heiligen Geist. 3 Abschnitte. So können wir es am besten behalten. A. Petrus sagt, ihr seid ungeheuer reiche Leute. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn durch ihn ist alles geschaffen. Im 8. Vers, 2. Petrus 1, Vers 8. Wenn ihr solches tut, wird's euch nicht faul noch unfruchtbar. sichtbar sein lassen. In der Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi. Denn wo solches reichlich bei euch ist, also der teure Glaube, der wird euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen. Machen wir uns zuerst Gedanken über die Tüchtigkeit, die Tugend, übersetzt Martin Luther. Das klingt sehr moralisch, tugendhaft. Anständig, anständiger, am anständigsten. Meint das Petrus, wenn er schreibt in Vers 5? Meint er das? So wendet allen euren Fleiß daran und reichet dar in eurem Glauben. Tugend, in der Tugend Erkenntnis. Meint er das? Tugendhaft sein. Ihr Glaubensmenschen, wendet allen euren Fleiß daran. Die Voraussetzung dazu, zum Darreichen. Nachdem ihr allerlei seiner göttlichen Kraft geschenkt bekommen habt, was zum Leben und göttlichen Wandel dient. Also sagt der Petrus, ihr seid beschenkt. Und davon gebet weiter. Nachdem ihr allerseits seiner göttlichen Kraft geschenkt bekommen habt, behaltet's doch nicht für euch, gebet's doch weiter. Aus dem Reichtum des Glaubens weitergeben. Der natürliche, der unwiedergeborene, kann auch lobenswerte Tugenden haben, aber Fundament und Wurzel haben sie nicht. Man kann das Geschenk auch verschleudern. Ich kann das Erbe meines Vaters auch verschleudern. Bei uns zu Hause weiß ich von einem, der ein reiches Erbe verschleudert hat, in kurzer Zeit versoffen hat. Durch Gleichgültigkeit, durch Allotria, kann ich den Glauben verschleudern. Der Glaube wird sichtbar, in der Woche über, von Montag bis Samstag, durch die Tüchtigkeit des Glaubens. Martin Luther sagt, der Glaube ist ein lebendig, wirkend, tätig, mächtig Ding. Der Glaube fragt nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist immer noch am Tun. Ist das Darreichen? Ehe man fragt danach, hat's der die Tüchtigkeit des Glaubens getan und tut's immer noch. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist der fleißige Glaube, der am Lernen bleibt. Jakobus redet von einem toten Glauben. Was hilft's, liebe Brüder, schreibt der Jakobus, so jemand sagt, er habe den Glauben und hat die Werke nicht. Ist kein fleißiger Glaube, der da reicht. Zweiter Abschnitt. Ist der Glaube im Alltag nötig? Ein Blick in die Zeitung. Da zeigt sich uns ein Wust von Betrug, Intrigen, Schwindel, Hass, Ungerechtigkeit. Unsere Gesellschaft verfault, wenn nicht Menschen da sind, die Salz der Erde sind. Unser Geschäftsgebaren ist mit Misstrauen angekränkelt. Wer im Geschäft nicht Schmu macht, der kommt zu nichts. Tüchtigkeit hat etwas zu tun mit Treue. So wendet allen euren Fleiß daran. Bei der Tüchtigkeit des Glaubens muss ich stehen, im Glauben stehen. Der Christ ist einer, der seinen Stand in Christus hat. Der weiß, wo er steht. Der hat seinen Stand in Christus. Der Christ ist einer, der sein Leben Christus hingegeben hat. Der Christ, der seine Schuld dem Herrn gebracht hat. Seine Schuld. Der Christ, der täglich und stündlich im Umgang steht mit dem Herrn. Der Christ, der mit seinem Versagen zum Herrn gekommen ist. Auch mit deinem Versagen. Dem Christus das Ein und Alles ist. Das ist der fleißige Glaube. Das ist der Stand des Christen. Es gibt einen unheimlichen Irrtum. Das Christsein mache untüchtig. Ist ein Irrtum, gegen den ich so gekämpft habe in meiner Jugendarbeit. Angst vor dem Niedergang im Beruf. Man kommt zu kurz im Leben. Er soll etwas Tüchtiges werden, deshalb kann er nicht auch noch fromm sein. Er soll etwas vom Leben haben. Dann kann er nicht auch noch im Glauben stehen. Merken wir diesen Irrtum. Hier fährt nun Petrus eine Attacke gegen diesen Irrtum. Ich weiß von einer Mutter, deren Sohn im CVDM aus- und einging. Er war ein tüchtiger Arbeiter. Nun hat die Mutter alles daran gesetzt, ihn von der Jesus-Nachfolge wegzubringen, man kann auch so recht sein. Denn er habe rein gar nichts von seinem Leben. An der Kirche hat sie ihrem Sohn dann 20 Mark extra gegeben. Macht dir einen schönen Tag, dass du auch mal was hast vom Leben. Du hast ja gar nichts vom Leben. Der CVJ-Dämmer gab nach. Er kam spät heim an der Kirche, aber war betrunken. Und von Stund an wurde er ein Trinker. Und dann verunglückte er durch Alkohol am Steuer und war tot. Die Mutter war verzweifelt, die Mutter weinte und die klagte und die schrie es hinaus. Und da sagt der Vater zu ihr: So hast du willen, hast ja nicht nachgegeben, bis er weggeblieben ist. So hast du willen. Du hast ja gar nichts vom Leben. Man will liebe, nette, anständige junge Leute, damit der Landjäger nicht ins Haus kommt. Aber Bekehrte und Wiedergeborene will man nicht. Das ist ein großer Irrtum. Darum sagt Petrus: Der Glaube ist im Alltag wichtig, nötig, weil es hier um die Tätigkeit des Glaubens im Alltag geht. Den ganzen Fleiß, der Glaube macht treu im Alltag und ist damit Salz der Erde. Unsere Welt verfault und geht zugrunde, wenn der Gläubige nicht mehr darreicht. Es ist eine lohnende und interessante Sache, den Christen, der im Glauben steht, einmal im Alltag zu sehen. Mitten in dieser Welt stehen sehen. Der Glaube schafft ein scharfes Gewissen. Der Glaube macht gewissenhaft, gründlich, treu, zielstrebig, auch in seinen Verhältnissen, in denen er drinsteht. Die täglichen Verhältnisse, da reichen aus dem Glauben, einmal in der Familie. Nirgends wird so deutlich sichtbar, was Christenstand ist, als in der Familie, in der alltäglichen Praxis. Nirgends kann es so grau und alltäglich sein und so langweilig wie in der Familie. Nirgends gibt es so viel Verstimmungen als in der Familie. Nirgends verletzt man sich so tief als in der Familie. Nirgends lässt man sich so gehen wie zu Hause. Nirgends kommen meine Ungezogenheiten so zum Vorschein. Nirgends ist man im Essen so schlägig wie zu Hause. So reichet nun da in der Familie. Nun steht in diesem Alltag entweder ein strahlendes Gotteskind oder ein mürrisches, unzufriedenes Gotteskind. Das soll es auch geben. Mürrische Gotteskinder, unzufriedene. Das Darreichen auch im Berufsleben, Hausfrau, Mutter, Geschäftsfrau, wenn Wogen der Arbeit, der täglichen Aufgaben mich überrollen, ungezählte Gotteskinder finden nicht das rechte Verhältnis zwischen innerem Glaubensleben und Beruf. Gewissenhaft, an dem Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Der Glaube macht ehrlich Garantie. Tun wir einen Blick in das Leben heute, wer nicht Gott verantwortlich ist, der ist zu allem fähig. Ein Wust von Betrug und Intrigen. Da kommt einer unserer jungen Männer in eine Firma, die nicht koscher handelt, nicht sauber handelt. Er kommt erst im Lauf der Wochen dahinter, was eigentlich los ist in dieser Firma. Diese Firma ist dazu übergegangen, doppelte Rechnungen zu schreiben. Der Kundschaft. Nach einiger Zeit zu mahnen, die Rechnung sei noch nicht bezahlt. Wenn dann ein Kunde die Quittung nicht aufbewahrt hat, dann muss er es zweimal zahlen. Wenn aber ein Kunde dann sich meldet und die Quittung vorweisen kann, dann kam schon ein bereitgehaltenes Entschuldigungsschreiben. Der Kunde soll nur entschuldigen, es sei ein Fehler unterlaufen. Da kommt also unser gläubiger junger Mann dahinter, was in dieser Firma da geht. Wenn also die Firma diesen Zustand nicht beende, könne er nicht in dieser Firma bleiben. Er war darauf gefasst, dass ihm jetzt gekündigt wird. Aber der Chef hat nachgegeben. Der Chef wurde ganz kleinlos. Und diese Betrügerei hörte auf. Das Darreichen aus dem Glauben. Mir sagte ein Mann, der zum Glauben kam, der immer Kundendienst machen musste. Da sagte er, ich habe meistens ein paar Stunden mehr aufgeschrieben, als ich gebraucht habe. Und dann sagt er, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Seit ich zum Glauben kam, nicht mehr. Bitte, der Glaube macht nicht untüchtig. Diese Beispiele in unserem Alltag lassen sich auch von der Schrift her belegen. Ich erinnere nur an den Josef in Ägypten. Er war so gewissenhaft, weil er treu im Glauben war. Sein Glaube befähigte ihn zur Überwindung der Ehebruchsünde. Wie sollte ich ein solch großes Übel tun und wieder Gott sündigen? Reiche dar in euren Glauben. Tüchtigkeit. Sein Glaube machte ihn tüchtig, der zweite Mann in Ägypten zu werden. Er war nicht untüchtig. Da war Obadja, der Hofmeister des gottlosen Königs Ahab, mitten an diesem liederlichen Hof. Ein treuer, verantwortlicher, gottverantwortlicher Mann, der Obadja, der den Propheten Gottes gedient hat, die Isabel, die Königin, verfolgte. oder Daniel, mit seinem unerschütterlichen Gottes- und Gebetsleben, ein Mann mit Glaubensgrundsätzen. Von ihm lesen wir, vom Daniel, er setzte sich vor in seinem Herzen. Er hatte also Grundsätze des Glaubens. Daniel hatte erbitterte Feinde unter den Beamten am königlichen Hof, bei denen es feststand, der Daniel muss weg, der muss verschwinden. Darum umgaben sie ihn mit einem Netz von Spitzeln, den Daniel. Eines Tages kam die geheime Staatspolizei und hat bei Daniel alles durchsucht, alle Schubladen, alle Schränke, um ihm einen Strick zu drehen. Ergebnis? Daniel 6, Vers 5. Außer dass er betete, sonst fanden sie nichts. Sie konnten kein Unrecht an ihm feststellen, außer dass er betete. Das war Anklagepunkt. Freunde, wer nicht Schmu macht, kommt nicht weiter. Nein, der Glaube macht sauber, der von ihm geschenkt ist. Reiche dar, auch in allen euren Begegnungen mit den anderen, mit den Kollegen, mit den Nachbarinnen, beim Einfluss der Umgebung lässt der Christ sich beeinflussen oder beeinflusst der Christ? Ist mir immer wieder die Frage. Lässt der Christ sich von anderen beeinflussen oder beeinflusst der Christ die anderen? Meine Gespräche, in die ich einsteige oder nicht einsteige. Ich steige nicht in alle Gespräche ein. Lenken wir auf Christus hin oder werden wir abgelenkt von Christus in unserem Umgang? Reichet dar, auch in euren Begegnungen. Das Wandelzeugnis ist so ungeheuer wichtig. In unserem Volk, da gehen Millionen nicht mehr unter das Wort Gottes, in keine Kirche mehr. Diese Menschen haben nur eine Predigt, der Wandel derer, die den teuren Glauben haben. Wandelpredigt. Zu bemerken ist, dass die Predigt des Wandels viel durchschlagender ist. Da war eine Frage auf einer Freizeit. Wenn ich jetzt an meinen Arbeitsplatz komme, dann ist mein Werkzeug weg. Dann muss ich es überall zusammensuchen. Bei meinen schlampigen Kollegen. Wie benehme ich mich jetzt, wenn ich von der Freizeit heimkomme? Ist das Erste, dass ich Krach schlag? Oder? Da beginnt also das Darreichen der Tüchtigkeit des Glaubens. Ja, das beginnt oft morgens schon, dass man den Ärger bekämpfen muss. Darum wendet allen euren Fleiß daran und reichet dar. Da geht's um harte Brettlebohren. Da muss man dabei sein. Konzentration des Willens. Nach der Quelle muss man bohren und graben, die Quelle der Kraft des Glaubens. Nach der muss man bohren, fragen. Dritter Abschnitt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ich möchte es jetzt kurz machen, damit wir uns nicht verirren in ein moralisches Ringen nach dieser Hinweis. Ohne Heiligen Geist kein lebendiger Glaube. Ohne diese Gotteskraft kein Darreichen. Kierkegaard erzählt von zwei Pferden, die ein reicher Mann gekauft habe. Prachtvolle Pferde. Aber nach kurzer Zeit waren die prachtvollen Pferde so heruntergekommen, obwohl der reiche Mann sie selber pflegte und versorgte. Er ging zurück zu diesem einstigen Besitzer und er fragt, was fehlt diesen Pferden? Die waren bei euch so prachtvoll und so rasant und bei mir so elend und so heruntergekommen, so lahm. Da sagt der einstige Besitzer, ihnen fehlt der rechte Kutscher. Deshalb, ich gebe dir noch ein paar Wochen meinen Kutscher. Und siehe da, nach kurzer Zeit waren die Pferde wieder voll auf dem Stand. Freunde, es kommt auf den Kutscher an. Wer führt uns? Wer fährt uns? Wer versorgt uns? Ist das der Heilige Geist oder nicht? Es gibt Christen, die lesen und hören das Wort Gottes und gehen auch zum Abendmahl. Aber zum Darreichen der Tugend reicht es nicht. Es geht rückwärts. Freunde, woran liegt's? Es ist eine Mangelkrankheit. Mangel an Heiligem Geist. Mangelkrankheit, wenn es nicht mehr zum Wort Gottes zieht. Mangelkrankheit, wenn mein Gebetsleben da niederliegt. Mangelkrankheit, wenn ich keine innere Kraft mehr habe. Es fehlt der Heilige Geist. Darum ist nichts da. Bei der Tüchtigkeit des Glaubens geht es um Früchte des Geistes. Keine hingebundenen Früchte, sondern gewachsene. Beim Darreichen geht es um einen großen Kampf. Der Mensch kann nicht darreichen, weil er keine Geisteskraft mehr hat. Das Porträt des neuen Menschen zieht an als die Auserwählten Gottes. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Der neue Mensch von oben gegeben, ist nie fertig. Der ist immer am Ablegen. Leget ab. Der Mensch ist immer am Anziehen. Zieht an den neuen Menschen. Wir sind nie sinnlos. Aber der teure Glaube ist aktiv. Im Ablegen und im Anziehen. Ich habe gelesen von dem großen Kanzelredner Frankreichs, Adolf Monod. Ihm fehlte der Heilige Geist. Er kam in große Schwermut. Und da betete er immer wieder, O allmächtiger Gott, der du mir deinen Geist eingehaucht hast, Schöpfer und Lenker alles dessen, was da lebt, welcher Name dir auch gebührt, erbarme dich meiner. Es ist ganz finster, öd und leer in meiner Seele. Sie hat allen Glauben, alles Hoffen, alles Lieben verloren. Aber weil deine Barmherzigkeit so unermesslich ist, bring ich meine unermessliche Leere und mein Elend vor dich. Gib mir das, wonach ich mich sehne. Was es ist, was mir fehlt, ich weiß es selbst nicht. Du aber weißt es. Wirke! Du selbst alles in mir, denn ich bin arm und elend. Und da kam plötzlich eine solche Stille über ihn, ein solcher innerer Friede. Mit einem Mal spürte er das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt nicht in erster Linie Zungenreden und Weissagen. Ist Nebensache. Sondern der Heilige Geist, der wirkt in uns Glaubenstüchtigkeit. Das ist seine Wirkung in erster Linie. Der Herr möge es uns schenken, dass wir voll heiligen Geistes werden. Ich möchte euch am ersten Abend unserer Bibeltage das ans Herz legen. Betet doch jeden Tag um das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Denn wir leiden an Mangelkrankheit, wenn wir keinen Heiligen Geist erbitten. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, treuer Heiland, du weißt, wo wir so leer sind in dich. Du weißt, wo wir Mangel haben. Du weißt, wo wir kraftlos da niederliegen, weil uns der Treiber fehlt, der Heilige Geist. Lass ihn doch ausgegossen werden. Der Geist der Glaubenstüchtigkeit wird in uns, dass wir Menschen werden, die darreichen. Aus dem ganzen Reichtum, den du geben kannst. Amen.
Ja, 216, Vers 1 bis 4. Das Lied wollen wir jetzt singen, so als Antwort auf das, was wir gehört haben. Lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehen. 216, 1 bis 4.
Lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehen, bin ich vertrauen soll, lehre mich flehen. Segne, o Herr, dein Kind, dass es von Leben sind, Leben für dich.
Morgen wollen wir es dann so halten, dass wir auch nach den Bibelarbeiten noch Fragen stellen können. Heute am Anreisetag wollen wir das heute Abend nicht mehr tun. Wir haben ja gesagt, so dass ab 10:30, vielleicht auch schon 10:00, je nachdem, wie müde wir sind, unsere Häuser abschließen wollen. Und dass wir dann Nachtruhe haben. Morgen früh 7:30 wollen wir uns wecken lassen mit guter Musik. Andreas wird irgendwas Schönes für uns suchen und dann über die Lautsprecher senden. Dann 8:30 haben wir Frühstück. Und im Unterschied zu manchen anderen Freizeiten haben wir die Gebetsgemeinschaft. Morgen Vormittag 9:45 Uhr. Dass ich es richtig sage, 9:45 Uhr hier im Saal. Also eine Viertelstunde vor der Bibelarbeit. Denn ich gehe jetzt davon aus, dass wir, wenn wir morgens die Gebetszeit ansetzen, das war Stahle vormittags, dann wird oben unser Andachtsraum wird dann so klein. Man muss mal auf dem Boden sitzen, runter kommt man aber nicht mehr rauf, gell? Ist das Problem, wenn man auf dem Boden sitzt. Ja, also vom Platz her treffen wir uns dann 9:45 Uhr hier zum Beten. Städte, habe ich schon gesagt, das gibt's dann drüben. Braucht man sonst noch irgendwas? Muss man noch einmal der Getränke Laden aufmachen. Jemand sein Getränk vergessen für die Nacht. Alles wohl versorgt, gut. Man kann auch die Sprudelflaschen leer trinken und kann dann Tee nachfüllen. Das ist billiger. Denn der kostet nichts. Das ist vielleicht sogar bekömmlicher in der Nacht. Je nachdem. Schön. Dann nichts mehr gefragt wird und alles klar ist, wollen wir jetzt mit dem gehörten Wort in den Abend und in die Nacht gehen. Von der Tüchtigkeit des Glaubens, besonders auch im Alltag, haben wir es gehört. Und dass der Heilige Geist der ist, der uns recht treibt, nicht hetzt, treibt und anleitet. Wollen wir uns merken und in den Abend mit hineinnehmen. Wünschen noch einen guten Abend und eine gute Nacht.